So, schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, dass wir so viel sind, dass so viele Gäste sind. Also, schön, dass ihr da seid. wie ihr wisst, haben wir eine Predigtreihe und ich habe ja wieder einen Text aus unserer Textesammlung ausgesucht. Und wer mitlesen möchte, kann das tun und bitte im Lukas-Evangelium, 4. Kapitel, die Verse 16 bis 19 sind das. Ist ein sehr spannender Text, ein sehr bekannter Text, den sicher jeder kennt. Und wo ich mir auch gedacht habe, ja, kenne ich, gibt es nicht viel Neues, muss ich jetzt sagen. Nur dann ist mir wieder irgendwas ganz aufgefallen und dann ist schon wieder losgegangen. Also schauen wir mal. Gut, also ich lese mal kurz vor. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also ein ganz ein bekannter Text. Und mir ist das letzte Wort aufgefallen. Könnt ihr euch noch erinnern, was das war? Vor euren Ohren. Dieses Wort hat sich jetzt erfüllt. Vor euren Ohren. Interessant. Ja? Ich möchte noch weiterlesen, was danach passiert, denn es ist nämlich auch ziemlich spannend. Und danach steht dann: Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet mir freilich das Sprichwort sagen: Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta, im Gebiet von Sidon, zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als alleine Naaman, der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Ich habe mich gefragt, warum sind die so ausgezuckt, nachdem Jesus ihnen das gesagt hat, dass sie ihn umbringen wollten? Die Geschichte ist auch relativ bekannt, aber was ist so schlimm, was er da erzählt hat? Was ist so schlimm, dass sie ihn umbringen wollen? Genau. Das ist der Punkt. Ich möchte so eine kurze vorher, was vorher passiert. Wichtig ist immer bei einem Text, wenn er schwierig zu verstehen ist, dass man schaut, was passiert vorher, was passiert nachher, ein bisschen den Kontext. Bevor diese Geschichte beginnt, haben wir die Taufe Jesu. Taufe Jesu heißt, er geht in den Jordan und der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf ihn hinunter Und Gott sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Also der Heilige Geist kommt auf Jesus hinunter in Form einer Taube. Und der nächste Satz, nachdem das passiert ist, und der Heilige und voll des Heiligen Geistes, führte ihn der Geist Gottes in die Wüste. Also Jesus ist erfüllt vom Heiligen Geist, er ist voll vom Heiligen Geist bis zum Stehkragerl. Und dann schickt ihn der Geist in die Wüste. In die vollkommene Einsamkeit. Nicht unter Menschen, interessanterweise. Ja? Und dort fastet Jesus 40 Tage. Und dann kommt der Teufel und versucht ihn 3-mal. Auch die Geschichte ist bekannt. Und nachdem das passiert ist und er aus der Wüste kommt, steht dort und Jesus kommt mit der Kraft des Heiligen Geistes in die Gegend von Galiläa und predigt in den Synagogen. Ja? Er ist voll des Heiligen Geistes bei der Taufe. Voll des Heiligen Geistes geht er in die Wüste, 40 Tage Fasten, dann Versuchung und nach der Versuchung hat er die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, dann kam der Teufel, im schwächsten Augenblick sozusagen. Ja, genau. Ja. Und in diesem, aus der Kraft des Heiligen Geistes, kommt er nach Galiläa und predigt in den Synagogen. Ja, und dann am Samstag geht er in die Synagoge, wo er immer hingeht, in die Synagoge nach Nazareth. Und dort setzt er sich rein, wie er das immer gemacht hat. Und dann wird ihm die Jesaja-Rolle gebracht. Das ist jetzt auch nichts Großartiges, das ist ganz normal, dass in einem Synagogengottesdienst kommt der für die Rollen zuständig ist, drückt das irgendjemand in die Hand, der schlagt das auf und lest einen bestimmten Abschnitt vor. Ist jetzt nichts Großartiges. Ja? Das darf jeder männliche erwachsene Jude ab der Bar Mitzwa, also ab dem 12. Lebensjahr, darf der oder muss der teilweise sogar, weil das wirklich, der geht hin, da kommt jeder irgendwann einmal dran. Und lest aus der Rolle, die ihm in die Hand gedrückt worden ist, einen Abschnitt vor. Und das passiert jetzt gerade mit Jesus. Und er kriegt ihm die Jesaja-Rolle in die Hand gedrückt und er liest den Abschnitt, den ich vorgelesen habe. Ja, es ist eine relativ bekannte Stelle und die Juden haben gewusst, dass dieser Abschnitt dem Messias zugeordnet ist. Das ist das, was passieren wird, wenn der Messias kommt. Das wird der Messias tun. Ja, und Jesus sucht sich das aus und da steht, und der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und so weiter und so weiter. Als Jesus das vorgelesen hat, setzt er sich hin und normalerweise wäre das jetzt erledigt. Ja, jetzt könnte man mit dem Gottesdienst weitermachen und so, das war das Übliche. Das Interessante ist, Jesus liest das, setzt sich hin und alle schauen ihn an. Was kommt jetzt? Musst du irgendwas kommen. Ja? Und dann beginnt Jesus zu reden und sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Nein. Es ist erfüllt vor euren Ohren. Warum nicht vor euren Augen? Jesus ist ja da. Ja? Wenn ich sage, okay, ich wünsche mir, Jesus ist da, das müsste doch vor meinen Augen erfüllt werden. Warum nur vor meinen Ohren? Ja? Sie haben gehört, was Jesus getan hat in den Synagogen rund um Nazareth. Und dort wurde das erfüllt, vor ihren Ohren. Sie haben gehört davon. Interessanterweise nicht vor ihren Augen. Ja, Mundpropaganda, sie haben es gehört davon. Und jetzt wollen sie, dass Jesus das da auch tut. Und das Interessante ist, dass Jesus das eben nicht tut. Und er begründet das mit zwei Geschichten. Ja? Die eine Geschichte ist von der Witwe in Sarepta. Da geht es um den Elia. Wer das nachlesen möchte, das steht im 1. Könige Kapitel 17. Und da geht es darum, Elia geht zum damaligen König Ahab und zu der Königin, die Isabel, und sagt, okay, meine lieben, das liebe Königsehepaar, weil ihr Götzen anbetet und den Baal und die Aschera als Staatsreligion eingeführt hat, hat Gott gesagt, wird er 3 Jahre und 1,5 Jahre nicht regnen lassen. Ja? Das Interessante ist, dass Baal und Aschera eine Kernkompetenz haben und die Kernkompetenz ist, regnen zu lassen. Ja? Und deswegen sagt er, okay, und Gott wird es nicht regnen lassen. Ihr verlasst euch auf diese Götter und verlasst euch nicht auf Gott, dann wird Gott sich zurückziehen und dann schaut einmal, was die machen. Ja, und nachdem der Elia das gesagt hat, geht er raus aus der Stadt und zieht in den Norden von Israel. Und dann in den Bach, den Bach Krit, lässt er sich nieder und dort wird er versorgt von Raben. Ja, die, da steht, dass die ihm Fleisch und Brot bringen, und zwar in der Früh und am Abend. Und bei diesem kleinen Bach, da dürfte immer Wasser geflossen sein. Wie das dann vorbei ist, zieht er weg von Israel und zieht nach zum heutigen Syrien. Also er ist nicht mehr in Israel, er ist nicht mehr im Heiligen Land, er ist in Syrien. Und dort läuft ihm eine Witwe über den Weg. Und dann geht er zu, also dann ist er dort und ganz macho sagt er zur Witwe, bitte bring mir was zu trinken. Das Interessante ist, die Witwe macht das und wie er sozusagen das Trinken in der Hand hat, sagt er, und ein Brot hätte ich auch gern. Und darauf hat die dann gesagt, ja, können wir machen. Ich gehe jetzt hin, back dir von dem letzten Mehl und dem letzten Öl, das ich habe, noch ein Brot, drückt er das in die Hand und dann gehen mein Sohn und ich sterben. Weil das war das Letzte, was wir noch gehabt haben. Und daraufhin sagt Elia, nein, das wird nicht so sein, sondern aus diesem Gefäß mit Mehl und aus diesem Gefäß, wo du jetzt Öl rausnimmst, das wird so lange nicht leer werden, bis es wieder zu regnen beginnt. Und genau das passiert. Ja. Und dann gibt es noch eine Geschichte, dass der Sohn von der Witwe auf einmal krank wird, und zwar so krank, dass er auf einmal stirbt, der ist tot. Und da kommt die Witwe auch wieder zu ihm und sagt, Elia, super, dass du bei mir eingezogen bist, wirklich spitze. Jetzt hat Gott genau auf mich geschaut, hat meine Sünden gesehen und hat mich dafür bestraft und meinen Sohn getötet. Danke, lieber Elia. Und der Elia hat den Bub genommen, da gibt es ein Zimmer oben scheinbar, wo er geschlafen hat, hat den aufs Bett gelegt, hat sich 3-mal über den Sohn drüber gebeugt und auf einmal war er wieder lebendig. Also das ist die Geschichte mit der Witwe, die Jesus da erwähnt. Das ist eine Kindergottesdienstgeschichte. Das kennt jeder Jude. Ja, das wird in der Synagoge den Kindern schon erzählt. Und auch bei uns im Kindergottesdienst. Ja. Die zweite Geschichte ist auch bekannt, von Naaman, nehme ich an, oder? Wer erzählt einmal, meine Stimme ist schon leicht angeschlagen, mag wer von euch erzählen? Um was geht es beim Naaman? Bitte? Ja, es geht um einen Aussätzigen. Der Naaman ist was? Ja, er ist der General des Königs von Aram. Ja, also er ist ein Aramäer, das ist ein Nachbarvolk von den Israeliten. Und das Interessante ist, die sind ständig im Krieg. Krieg, wieder ein bisschen Frieden, dann gibt es wieder Krieg, dann gibt es wieder Frieden. Also die sind ständig, also in irgendwelchen Auseinandersetzungen miteinander. Ja? Wie geht's weiter? Ja. Genau. Genau. Also, Naaman ist aussätzig. Aussatz muss nicht unbedingt Lepra sein. Das ist eine Hautkrankheit, die deine Haut verfärbt oder absterben lässt. Das muss nicht unbedingt tödlich sein. Aber es ist etwas, das den Menschen abgesondert hat von allen anderen Menschen. Das war ein Makel, das war etwas, was dich gesellschaftlich, wie soll man sagen, ins Abseits gestellt hat. Ja? Und dieser Naaman hatte eine Sklavin. Die hat er bei einem Raubzug in Israel hat er die mitgenommen. Und er dürfte die aber recht gut behandelt haben. Denn die hat gesagt, zur Frau vom Naaman, also in Israel müsste der nicht aussätzig sein. In Israel gibt es einen Propheten, der könnte ihn heilen. Und die Frau hat das sofort ihrem Mann erzählt und der Naaman hat es sofort dem König erzählt. Und dann kommt die Geschichte mit dem König. Der König sagt, na super, wenn das so ist, lieber Naaman, dann gebe ich dir Taschengeld mit, Gefolge mit und ich gebe dir den Brief an den König von Israel mit. Und der tanzt dann mit dem Gefolge, mit Gold und so weiter, zu einer Audienz beim König. Und der ist natürlich ziemlich gespannt, was will der? Der kennt den General natürlich, ist eh klar. Dem steht man am Schlachtfeld gegenüber und der dürfte relativ erfolgreich gewesen sein, der Naaman. Ja, so ist es so ein bisschen. Und jetzt drückt ihm der den Brief in die Hand. Und dem Brief steht drinnen, und zwar vom Wortlaut her ziemlich fordernd. Ja? Also ich schicke dir den Naaman, du heilst ihn jetzt bitte. Und der König zerreißt seine Kleider. Das ist damals so ein Ausdruck von Entsetzen, von so in der Richtung, wie, das kann ich doch nicht. Siehst du, der König von Aram, der will Krieg mit mir anfangen. Wenn ich das nicht mache, was ich ja nicht kann, dann und so weiter. Ja? Und das hört interessanterweise irgendjemand und meldet das dem Elia oder Elisa. Und der Elisa schickt einen Boten zum König und sagt, du König, schön, dass du es gewandt hast, schick ihn zu mir. Ja, also in meinen Worten. Ja. Und der macht sich jetzt wirklich auf den Weg, folgt dem Diener unterwegs zum Elisa und kurz bevor sie beim Elisa angekommen sind, kommt ein Diener raus aus dem Haus, geht auf das Gefolge zu und sagt dem Naaman, weißt du was, der Prophet hat gesagt, du brauchst nur zum Jordan gehen, 7-mal dort untertauchen und du bist geheilt. Und der Naaman sagt, super. Da wird diese Riesenreise gemacht, von Aram bis zum König, bis daher, damit ich jetzt baden gehe. Das hätte ich zu Hause auch machen können. Da gibt es Flüsse, die haben sogar sauberes Wasser als der Jordan. Ja? Und ist ziemlich beleidigt abgezogen. Ja? Und er sagt, nein, das mache ich nicht. Also normalerweise, wenn ich da komme, ich bin ein wichtiger Mann, da muss der Prophet rauskommen, muss irgendein Damm machen und schopp, also bitte nicht baden gehen, was soll das? Ja? Und da sagt der Diener, ja, du, Naaman, wenn der Prophet irgendwas Gefährliches oder Anstrengendes oder von dir verlangt hätte, hättest du das wahrscheinlich auch gemacht, oder? Ja, okay, dann geh baden. Ja? Und er geht wirklich zum Jordan, taucht sich 7-mal unter und ist geheilt. Ja? Also diese Dinge passieren erstens nicht in Israel und das zweite nicht an einem Israeliten. Und das nimmt Jesus als Beispiel für das, was jetzt da in der Synagoge ist. Ihr habt es, es wird wahr, vor euren Ohren, nicht vor euren Augen. Denn ich werde hier kein Wunder tun. Nein, nicht so ganz. Also die sind so auszuckt, dass sie Jesus töten wollten. Ja, sie haben ihn vor die Stadt also so richtig gestessen. Also nicht sanft umgegangen, sondern richtig Ding, außer mit dir, dank, dank, bis zu dem Abgrund, auf dem die Stadt Nazareth aufgebaut ist. Und dort wollten sie ihn runterstoßen. Wollten. Nur irgendwie war es so, dass sie das nicht konnten oder was auch immer. Und er ist durch die Menschenmenge durchgegangen und weg aus Nazareth. Das Schöne ist jetzt, das sind alles recht gute Geschichten. Was heißt das für uns? Ja, das Schöne an den Nazarenern ist, dass sie Dinge wollten. Ja, sie wollten was von Gott. Sie wollten, dass Gott Wunder tut. Sie wollten, dass Gott heilt. Sie wollten vielleicht ein prophetisches Wort. oder irgendwas Übernatürliches, damit man merkt, das ist Gott und nicht der Bub vom Josef. Ja? Aber das hat es nicht gespielt. Und ich höre auch oft bei unserer Gemeinde, ich hätte gerne das. Ich will, dass der Heilige Geist was tut. Ja? Das ist gut, wenn wir was wollen. Aber viel besser und viel wichtiger ist, was will Gott. Ja? Wir wissen sehr gut, was wir wollen. Und wir wissen fast nichts, was Gott will. Wenn euch jemand fragen würde auf der Straße, was will Gott? Was würdet ihr antworten? Wo steht das? Ja, genau. Es gibt Dinge, wenn ich wissen will, was Gott will, dann hat uns Gott sein Wort überlassen. Ich kann das Ding aufnehmen und kann es aufschlagen. Und wenn ich dort eingebe, in der Konkordanz Gottes Wille, gibt es genau 3 Sätze. Wo steht, das ist Gottes Wille. So, und ich lese euch die jetzt vor. Genau. Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was will Gott? Genau, und dass wir unseren Körper als einen richtigen Gottesdienst hingeben. Das will Gott. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ja, dass wir uns heiligen. Gott selber ist heilig. Deswegen sollen wir heilig sein. Das ist das, was Gott will. Ja, da kommt kein Wunder vor. Es kommt keine Heilung vor. Sondern, dass wir heilig werden, das will Gott. Wenn ich auch noch wissen will, was Gott will, dann kann ich mir anschauen, wenn dort steht, du sollst. Denn das ist auch etwas, das Gott will, sonst hätte er nicht sagen, dass ich soll. Ja, 10 Gebote brauche ich jetzt, glaube ich, nicht vorlesen, die kennt jeder auswendig, schätze ich einmal. Ja, wenn nicht. Ja. 10 Gebote, das will Gott, du sollst. Spannend, es gibt dann nach den 10 Geboten, 2. Mose 23, 1, Vers 9, gibt es auch Gebote, die nicht ganz unwichtig sind. Und zwar ist das überschrieben mit Gebote der Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Die hat wahrscheinlich schon eher seltener wer gehört. Die lese ich jetzt doch vor. Also 2. Mose 23, du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten, indem du als Zeuge Gewalt deckst. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in seiner Sache. Ja? Du sollst dem Rind oder Esel deines Feindes, wenn du ihm begegnest und die sich verirrt haben, sollst du es wieder zu ihm zurückführen. Also wenn, da geht es um Eigentum. Wenn ich von jemandem etwas finde und ich weiß, das gehört dem, dann heißt es nicht, das gehört jetzt mir, sondern es gehört dem, wo ich weiß, dem gehört. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tier auf. Ja? Also du sollst auch dem helfen, der dein Feind ist, den du nicht magst. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Du sollst halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten. Denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen. Denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Und einen Fremdling sollst du nicht bedrängen, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägypten gewesen seid. Also das sind Dinge, die Gott will, dass wir das tun oder nicht tun. Ja? Oder Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Und das andere ist aber dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, das sind Dinge, die wir sollen, das sind Dinge, die Gottes Wille sind. Gott will, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Auch das steht in der Bibel. So, wo habe ich das? Genau. 2. Korinther 6, 16 bis 18. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab, sprach der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Ja? Er möchte, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Das will er. Wir sollen das sein. Ja? Warum steht da, wir sollen das sein? Genau. Wir werden Kinder Gottes, wenn wir zu Jesus kommen und uns die Sünden vergeben lassen. Wenn wir das Angebot, das Jesus uns gemacht hat, dass er für unsere Sünden stirbt, für uns in Anspruch nehmen. Dann sind wir Kinder. Dann sind wir Söhne oder Töchter Gottes. Und das sollen wir tun. Das ist Gottes Wille, das will Gott. Das ist ihm wichtig. Und da steht auch noch, wir sollen Söhne und Töchter Gottes sein, denn was machen Söhne und Töchter? Die sind Kinder, richtig. Wir sollen Kinder sein, wir sind Kinder. Und was machen Kinder? Erben, unter anderem, ja, auch das, ja. Ja, ist richtig, ja. Was noch? Was machen Kinder? Mama, Papa, ja, sie dürfen jederzeit zu Mama und Papa kommen. Ja, und die Kinder sind normalerweise gern bei ihren Eltern. Ja, wir sollen uns wie Söhne und Töchter benehmen. Ja, Gott ist unser Vater und den dürfen wir jederzeit anrufen. Ja, wir dürfen in den Gottesdienst kommen, auch das ist ein Dürfen. Es gibt Länder, da ist es gefährlich, in den Gottesdienst zu kommen. Da ist es verboten, einen Gottesdienst zu besuchen. Da kann es das Leben kosten, einen Gottesdienst zu besuchen. Wir dürfen das. Ja? Wir dürfen einen Gottesdienst besuchen. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben. Wir dürfen Söhne und Töchter sein. Wie war das jetzt mit den Nazarenern? Die waren so zornig, dass Gott keine Wunder tut, dass sie Gott ausgestoßen haben aus ihrer Mitte. Nur weil Gott keine Wunder tut. Dabei war Gott direkt unter ihnen. Und was mich auch fasziniert, Jesus hat doch was vorgelesen. Ich lese noch einmal vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das hat Jesus gesagt. Und wenn ich unter euch bin, dann passiert das. Dann mache ich die Gefangenen frei. Dann mache ich die Blinden sehend. Dann mache ich all das, was da steht. Und ich verkündige euch ein Gnadenjahr des Herrn. Die Gnade Gottes ist unter euch. Und all das haben sie weggeschmissen, weil es kein Wunder gegeben hat. Denn Jesus hat Nazareth nie wieder betreten. Ja? Er zieht in eine andere Stadt, die man dann seine Stadt nennen wird. Er zieht nach Kapernaum. Ja? Das Wichtige ist nicht ein Wunder oder Heilung oder ein prophetisches Wort. Das Wichtige ist die Gegenwart Gottes. Und wenn Gott da ist, dann passiert das nebenbei. Ja? Dort, wo Jesus war, dort ist es passiert. Aber das war nicht der Hauptpunkt. Das war nicht das, was wichtig war. Wichtig war, dass Gott da ist. Dass Gott verkündet die Freiheit der Gefangenen. Ihr seid frei von euren Sünden, weil Jesus für euch gestorben ist. Das ist wichtig. Und alles andere kommt dazu. Wichtig ist Gottes Wille, nicht mein Wille. Und es ist Gott wichtig, dass es mir gut geht, denn ich bin sein Kind. Ich bin sein Sohn, seine Tochter. Ich muss nicht mich in den Mittelpunkt stellen. Ich kann Gott in den Mittelpunkt stellen, weil er mich sieht, weil er auf mich schaut. Haben wir letztes Mal gehört. Ich habe einen Gott, der auf mich schaut. Und deswegen muss ich nicht auf mich schauen. Ich kann auf Gott schauen. Ich muss nicht in mir gefangen sein, auf mich schauen, sondern ich kann auf Gott schauen. Ja? Und ich muss nicht auf Dinge schauen, die Gott mir schenkt. Ich darf auf Gott schauen. Und das ist die Botschaft, die in dem Text drin steckt. Gottes Gegenwart ist wichtig, nicht das, was er schenkt. Macht nicht wie die Nazarener, schmeißt Gott raus, nur weil er was nicht tut. Ja, dort, wo Gott ist, kommt das. Amen.